Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Es ist Donnerstagabend und damit herzlich willkommen zu dieser Sendung. Heute geht es um das hier. Bodo Ramelow, der frühere Ministerpräsident von Thüringen und jetziger Vizepräsident des Bundestages, war am 4. Juli zu Besuch in Bornheim. Aber vorher hatte er auch bei uns einen Termin im Studio Merten. Mehr dazu gleich. Und ich begleite Sie heute durch diese Sendung. Ich bin Claudia Merkle. Ja, wer erinnert sich noch daran? Bodo Ramelow war der erste linke Ministerpräsident eines Bundeslandes, und zwar in Thüringen. Aktuell übt er das Amt des Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages aus. Kurz vor seiner Veranstaltung am 4. Juli in Bornheim, dem sogenannten Ortsgespräch, mit dem Bornheimer Ortsvorsteher Dominik Pinsdorf, besuchte Bodo Ramelow auch uns im Studio Merten. Im Gespräch mit dem Studioleiter Otto Ganser und Dominik Pinsdorf als Gastmoderator ging es darum, wie Ramelow in seiner Jugend geprägt wurde, um sein Leben mit und in der Politik und welchen Bezug er zu Bonn hat. Darüber hinaus kann er natürlich auch über seine Zeit als Ministerpräsident in Thüringen einiges erzählen und über sein aktuelles Amt als Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Aber was soll ich lange reden? Hören Sie doch jetzt in die spannende Runde rein.
Ja, einen schönen guten Abend, Herr Ramelow.
Guten Abend.
Ja, wir freuen uns. Dominik Pinsdorf ist ja mit dabei, dass Sie vor seiner Veranstaltung in Bornheim zu uns nach Bornheim-Merten gekommen sind, um eine hoffentlich gute Radiosendung mit Ihnen zu machen. Und Sie kommen ja aus Berlin, haben eine weitere Anreise hinter
sich. Ich muss korrigieren, heute komme ich aus Erfurt.
Ach,
beziehungsweise
das ist
vom Thüringer Meer.
Ich ging davon aus.
Der Bleilochtalsperre.
Ja, das ist ein bisschen
Berlin
kürzer.
Berlin war ich gestern, ja. Da habe ich die Vizepräsidentin des Staates Vietnam begrüßt und mit ihr einen langen Termin gehabt. Da geht es um Ausbildung, da geht es um Auszubildende. Wir haben allein in Thüringen 1000 junge Vietnamesen, die in der Erstausbildung sind.
Ah, ja, aber schön, dass Sie da sind. Und Dominik und ich führen also dieses Gespräch mit Ihnen. Und meine Frage ist, haben Sie einen Bezug zu Bonn oder Bornheim oder wo wir hier jetzt sind?
Also ich habe natürlich einen intensiven Bezug zu Bonn in vielerlei Hinsicht. Ich bin in der Bonner Republik groß geworden, ich bin darin sozialisiert. Ich habe noch als kleines Kind Adenauer erlebt, als er bei uns auf der Eisenbahnstrecke am Bahnhof in Ostholz-Scharmbeck auftaucht und wir als Schulkinder zum Fähnchenschwingen hinkommandiert worden sind. Insoweit habe ich an das, was ich mit Bonn verbinde, eine lebhafte Erinnerung. Aber es gibt natürlich zwei legendäre Termine in Bonn. Das sind die großen Demonstrationen im Bonner Hofgarten 81 und 83.
Ja.
Und gerade der 83er ist für mich die große Demonstration eine Brücke in meine heutige Welt. Das hätte ich nie für möglich gehalten. 1983 war auf der Bühne Willy Brandt und Petra Kelly. Und wir als junge Gewerkschafter aus Mittelhessen haben uns riesig gefreut, dass wir mit den 300.000, 400.000 Menschen gemeinsam unterwegs waren. Es war total freundlich. 81 war es ja total unfreundlich und aggressiv. 83 war total freundlich. Es war bullenheiß. Und von allen Seiten kamen die Leute in ihren Vorgärten und haben uns mit Gartenschläuchen nass gespritzt. Das fand ich sehr nett, sehr liebenswert. In dieser Demonstration und in der Kundgebung, wo Petra Kelly und Willy Brandt nebeneinander sitzen, also nicht direkt nebeneinander, dazwischen saß ein Mensch, den ich damals noch gar nicht kannte, über den ich mich dann kundig gemacht habe, das war Propst Heino Falke aus Erfurt. Der hatte für die DDR-Friedensbewegung dieses Transparent Schwerter zu Flugscharen. Und dass ich mit diesem Heino Falke später einmal in Erfurt, im Augustinerkloster, einen politischen Text schreibe, nämlich die Erfurter Erklärung. Das war der erste gesamtdeutsche Aufruf dass die Parteien SPD, Bündnis 90 Grüne und PDS sich doch zusammentun sollten, politisch so das Trennende zu überwinden, um gemeinsam für mehr soziale Gerechtigkeit einzutreten. Und dass ich mit diesem Heino Falke zusammen diesen Weg mal ebne, der später dazu geführt hat, dass ich in die Politik gegangen bin. Insoweit ist der Ausgangspunkt tatsächlich Bonn-Hofgarten. Und dann gibt es viele andere Demonstrationen, die ich als Gewerkschafter hatte. Ladenschlussdemonstrationen, Arbeitszeitdemonstrationen, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, 35-Stunden-Woche. Da war Bonn ja ein beliebter Punkt. Und insoweit habe ich eine ganz lebhafte Erinnerung.
Ja, da sind wir schon richtig beim Thema. Ja, Dominik, du wolltest auch ein bisschen mehr noch wissen über...
Über die Bonner Republik wollte ich auch mal ein paar Fragen stellen. Und zwar, wie würden Sie dann die Bonner Republik mit dem heutigen politischen Berlin vergleichen? Was ist da, gibt es da Unterschiede? War das ein Unterschied? Wie würden Sie das einschätzen?
Naja, der zentralste Unterschied ist ja die deutsche Teilung und die daraus resultierenden Reflexe aus dem Kalten Krieg. Und da gibt es Elemente, die wir als Westdeutsche zwar ahnten oder vielleicht auch intellektuell manchmal auch durchdrungen haben, aber nie wahrhaben wollten. Zum Beispiel, dass die Auseinandersetzung, die Systemauseinandersetzung DDR, BRD dazu geführt hat, dass manche Sachen in Westdeutschland durchsetzbar waren, die dadurch, dass es in der DDR eine andere systemische ein Angebot gab, immer so ein Schaufenster. Wir wollten in Westdeutschland immer besser, immer stärker, immer sozialer sein. Und damit hat man als Gewerkschafter natürlich es auch leichter gehabt. Und diese Frage dieser Schaufensterfunktion war, nachdem die DDR zusammengebrochen ist und nicht mehr existierte, war weg. Und jetzt mussten wir erstmal lernen. Im Osten mussten Menschen lernen, einen Tarifvertrag zu erkämpfen, also Standards, soziale Standards durchzusetzen. Und in Westdeutschland mussten Menschen begreifen, dass ihre alte BRD, der rheinische Kapitalismus, weg ist, dass das, was alles selbstverständlich war, auf einmal nicht mehr selbstverständlich war. Und dieser Lernprozess am Ende, nicht Ost gegen West oder West gegen Ost auszuspielen, weil manches, was später im Westen eingeführt wurde, wurde erst im Osten experimentell den Menschen zugemutet, weil die es gar nicht einschätzen konnten. Ich habe das ganz praktisch erlebt mit dem Insolvenzrecht. Das ist zuerst im Osten eingeführt worden, bevor es im Westen ausgerollt worden ist. Und die Auseinandersetzung um die 35-Stunden-Woche, die im Westen schon auf dem Weg war, zur festen Etablierung zu werden, ist im Osten am Ende kaputt gegangen, weil die Kollegen im Osten um ihren Arbeitsplatz mehr Sorgen hatten und dann die gesamtdeutsche Solidarität nicht ausgereicht hat. Und die Treuhand hat dann noch ein Übriges gemacht. Also insoweit ist die Frage nicht West oder Ost, DDR, BRD, das sind alles für mich historische Tatsachen. Das sind einfach in der Zeit einzuordnende Dinge mit all den Schwierigkeiten, den Schwächen, den Fehlern, den Stärken, aber eben auch dem gelebten Leben der Menschen. Jetzt müssen wir sehen, dass wir uns nicht gegeneinander ausspielen lassen, weil die Frage ist nicht Ost gegen West, die Frage ist oben und unten. Und an der Frage hat sich eigentlich gar nichts geändert.
Als Gewerkschaftssekretär sind Sie Anfang der 90er Jahre ja auch nach Thüringen gekommen. Wenn Sie jetzt mal 30 Jahre, 35 Jahre später schauen, ist es eigentlich doch bedrückend, oder? Dass der Lohn nicht angeglichen worden ist, oder? Und woran liegt das eigentlich?
Ja, nicht nur der Lohn, es sind viele Teilelemente. Das Problem ist, dass wir einfach verlängerte Werkbank geworden sind. Also ich kann das an ein paar Beispielen sagen. In Thüringen, nimmt man kaum wahr, ist der größte Pizzaofen Europas. Ein großer Handelskonzern kriegt alle Pizzen. Also da werden 2 Millionen Pizzen am Tag hergestellt. Ist unglaublich, unfassbar.
Wahnsinn, ja.
Aber auf keiner der Packungen steht drauf, made in Thüringen oder made in Apolda oder hergestellt in Ostdeutschland oder irgendwie sowas. Sondern steht eben ganz banal irgendwas drauf und keiner merkt, dass das ein Hightech-Betrieb ist in Thüringen. Die größte Keksfabrik Europas, den Namen kennt jeder, wird verbunden mit einer ganz anderen Stadt, aber in Wirklichkeit steht die in Kahla. Mittlerweile dreimal schon vergrößert, es ist die modernste Keksfabrik. Und so kann man das weiter durch aufzählen. Wir haben die größte Hohlglas-Produktionsanlage der Welt. In Schleusingen, neu gebaut, ein unglaublich investitionsstarkes Werk, in dem Top-Arbeit geleistet wird. Aber abgerechnet, steuerrechtlich abgerechnet, wird in Bayern. Und so könnte ich jetzt das durchzählen. Und eine Automobilmarke aus Stuttgart bekommt jeden zweiten Motor der ganzen Welt aus Köln da. Und auch da wieder, wir kriegen wertmäßig nur den Metallwert gutgeschrieben. Der Veredelungswert entsteht erst in Stuttgart beim Zusammenbau. Das heißt, die steuerrechtliche Frage schreibt wieder für Baden-Württemberg etwas gut. Ich kann das auch an dem Beispiel von Opel Eisenach sagen, da nenne ich jetzt mal auch den Markennamen, weil die Kollegen von Bochum werden sich erinnern, wie bitter das alles ist, wenn man eine Zeit lang sozusagen benutzt wird und dann am Ende wieder abgeknipst wird. Opel in Eisenach hat fast nie kommunale Steuern bezahlt, weil es war das Werk der deutschen Einheit. Kohl war selber derjenige, der den Standard dort gesetzt hat, den berühmten Knopf gedrückt hat. Und es ist immer ein leistungsfähiges Werk. Die Kollegen arbeiten top, sind alle gewerkschaftlich organisiert, haben auch alle Tariflöhne, die entsprechend sind. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber sie müssen immer noch mal 3 Zacken schneller sein, noch mal 5-mal besser sein, um zu beweisen, dass sie ein gewichtiges Werk sind. Und jedes Mal, wenn wieder ein berühmter Professor der Automobilwelt vor der Kamera steht, sind immer die Werke, die zuerst in Frage gestellt werden. Und dann denke ich immer, wie reden wir eigentlich übereinander?
Mit den Menschen auch dort,
ja. Fühlen die sich auch.
Das ist ja traurig. Ist das auch ein Grund, meinen Sie, dass dort auch dann mehr Blau gewählt wird?
Blau ist im Prinzip, das ist ja das Kuriose, es hat mit der gegründeten AfD damals gar nichts zu tun. Und ich will das jetzt gar nicht parteipolitisch sagen, ich will einfach so eine Entwicklung sagen. Es ist geschicktermaßen eine Verbindung geworden gegen die da oben, gegen die im Westen und eine tief anti-amerikanische Haltung. Da spielen dann Sachen wie die Corona-Pandemie eine Rolle, da spielt die Einschränkung vom Demonstrationsrecht eine Rolle, da spielt der russische Überfall auf die Ukraine eine Rolle, weil dann gibt es auf einmal eine Russland-Nostalgie, die ich falsch finde, weil ich habe nichts gegen russische Menschen und ich habe nichts gegen die russische Kultur, aber ich habe was gegen einen Despoten und einen Diktator, der das Kommando gegeben hat, einen anderen souveränen Staat zu überfallen und militärisch seit Jahren seine Leute in den Tod schickt und die Ukrainer mit in den Tod schickt. Und das wird wahrgenommen, so spüre ich das in Gesprächen, als wenn das die alte Sowjetunion wäre. Aber die Ukraine gehörte auch zur alten Sowjetunion. Und wenn man dann immer auf Auschwitz schaut, Auschwitz ist von der Roten Armee befreit worden. Das heißt, die Sowjetarmee hat Auschwitz befreit. Und die Sowjetarmee hat den höchsten Blutzoll bezahlt, um den deutschen Faschismus niederzuschlagen. Aber zu diesen Truppen gehörten selbstverständlich auch die Belarussen, die Menschen aus Litauen, aus Lettland, aus Estland, aber eben auch aus der Ukraine. Und deswegen ist das, was Putin heute macht, eine Form von Neoimperialismus und ein Nationalismus, der die Denkwelt der alten Sowjetunion im Kern einfach als Russland unterordnet. Das halte ich für einen schweren Fehler. Und das wird von Blau bedient. Da hat es einen Wandlungsprozess gegeben. Ich will mal so einen praktischen Widerspruch sagen. In Thüringen sind 96% der Kinder im Kindergarten. Und 10 Stunden Servicezeit wird jeden Tag jedem Kind garantiert. In Niedersachsen hat die AfD popularisiert, dass man doch Kindergärten gar nicht bräuchte, weil die Kinder gehören zur Frau und die Frau gehört nach Hause.
Das alte Rollenbild.
Das Rollenbild der CDU, von CDU, CSU der 50er und 60er Jahre. Das ist so ein Zurück in diese Zeit. Und das könnte ein AfDler in Thüringen niemals sagen. Also sagt derjenige das in Niedersachsen. Und in Thüringen tun sie so, als hätten sie es gar nicht gehört, dass das die gleiche Partei ist. Insoweit haben wir es mit 2 Phänomenen zu tun. Wir haben es auch mit einer Ungleichheit zu tun in der gleichen Partei. Und dazu kommt in Thüringen eben noch eine sehr spezielle, extrem rechtsorganisierte Partei, die im Prinzip auch keine Opposition mehr in der eigenen Partei zulässt. Dazu gibt es mehrere Beispiele, wie Menschen weggebissen worden sind. die bekennende AfDler waren, die von der Basis getragen worden sind. Und am Ende, wer nicht nach den Gnaden von Herrn Höcke unterwegs ist, der fällt eben in Ungnade.
Wenn man sich den Freistaat Thüringen anschaut, ich war selber schon oft da gewesen, auf Fortbildungen in Gotha, in Tabatz, mit der schönen Thüringer Waldbahn auch hochgefahren. Wenn man mit den Menschen ins Gespräch kommt, die haben ja eine Meinung alle, wenn man denen spricht. Die kennen ja die Menschen ja auch vor Ort und sie waren ja als Ministerpräsident für alle da. Da wäre eine Frage, wie können wir diese Menschen überzeugen, wieder demokratische Parteien zu wählen?
Ich glaube, wir brauchen ein Bekenntnis, dass wir die Demokratie vitalisieren müssen. Deswegen habe ich gar keine Lust, gegen AfD-Wähler zu argumentieren. Ich argumentiere für mehr direkte Demokratie. Ich argumentiere für Volksabstimmungen und Volksbegehren, damit niemand behaupten kann, er spricht für die schweigende Mehrheit. Ich kann das Beispiel sehr konkret sagen. Durch die Corona-Maßnahmen haben wir Freiheitsrechte eingeschränkt. Das war bitter. Für mich eine der bittersten Entscheidungen, Schulen zu schließen, Kindergarten zu schließen. Da steht meine Unterschrift drauf. Da kann ich nicht sagen, ich war nicht dran beteiligt. Ich habe irgendwann mit Frau Merkel darüber Streit angefangen, weil wir das Parlament nicht beteiligt hatten. Also ich habe dann erzwungen durch meine Hartnäckigkeit, dass die Parlamente beteiligen waren. Weil ich habe gesagt, ich unterschreibe keine Verordnung mehr, wenn die Parlamentsbeteiligung nicht vorher stattfindet. Ich hätte mir gewünscht, dass wir das machen, was in der Schweiz normal war. In der Schweiz haben die während der Corona-Zeit dreimal über die Maßnahmen abgestimmt. Deswegen hat die Schweiz heute eine höhere Demokratiezufriedenheit als die Bundesrepublik. Und in Deutschland Ost und Deutschland West fällt es nochmal auseinander. Also in Ost nimmt es dynamisch ab, weil diese Geschichte, die damit verbunden wird, die haben uns Gift gespritzt. Mir haben Leute gesagt, die amerikanischen Impfstoffe, das sei alles genmanipuliertes amerikanisches Gift. Und das gute Russische, das würde man nehmen. Ich habe ja mit der russischen Firma in Moskau verhandelt. Also ich habe ja ernsthaft mit der Firma in Moskau über die Impfstoffe verhandelt. Und ich habe nur verlangt, dass sie die europäische Zulassung betreiben. Und ich habe dann mit Frau Merkel gemeinsam Kontakt gehalten. Und Frau Merkel hat mir zugesagt, dass man auch Wissenschaftler mit zur Verfügung stellt, um die Zulassung zu begleiten. Auf einmal haben die Moskauer gar nicht mehr geantwortet. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, wir werden benutzt. Auf einmal hieß es, in Bayern würde eine Produktionsanlage gebaut, da hat sich Markus Söder noch hingestellt, hat das noch großartig verkündet. Und ich habe gesagt, wenn die europäische Zulassung für den Impfstoff nicht machen, dann können wir das hier gar nicht in den Verkehr bringen. Dann kriegte ich auf einmal aus Prag ein Angebot von, weiß ich nicht wie viel, 100.000 Dosen. Da habe ich gesagt, da lasse ich die Finger davon. Ohne Zulassung kommt kein Medikament in den Verkehr. Aber in der Bevölkerung bleibt das russische gute Impfmaterial, weil die Russen kannten sich aus mit Impfen. Das stimmt auch. Mhm. In der Sowjetunion ist gegen Kinderlähmung der erste Impfstoff entwickelt worden. Da weiß ich wiederum, von was ich rede. Mein Cousin ist an Kinderlähmung am Ende sehr früh gestorben. Ich weiß, was es heißt, Kinderlähmung in der Familie zu haben. Und deswegen ist die Frage, sind die in der Lage, Impfstoff zu entwickeln? Sage ich immer ja. Sind die medizinisch auf dem hohen Stand, sage ich ja. Aber in diesem Fall ist das Impfstoffthema benutzt worden. Und da gab es eine Unterscheidung zwischen Ost und West. Im Westen war man willens, sich impfen zu lassen. Im Osten, die früher sich immer haben durchimpfen lassen, und zwar komplett, die waren auf einmal totale Impfskeptiker.
Ja, war das dann vielleicht ein Protest gegen sozusagen den westlichen Teil Deutschlands?
Da spielt Anti-Amerikanismus auf einmal eine Rolle und da spielt Russia Today eine Rolle. Da spielt die Frage von Indoktrination eine Rolle. Da spielt die Frage von, was macht heute eine WhatsApp-Gruppe? Mhm. Was ich über WhatsApp-Gruppen auf einmal dann an unglaublich schrägen Zeug erlebt habe, was dann aufbereitet wurde an Geschichten, dass in den Tupfern Würmer drin sind, dass in der Impfung ein Chip drin ist und all diese Sachen. Heute würde man sagen, das kann doch kein vernünftiger Mensch glauben. Aber das ist mir in der Zeit begegnet und dann hast du auf einmal die Einschränkung, zu Weihnachten dürfen sich nur 3 oder 5 oder 4,5 treffen. Der Kinderspielplatz bei mir vor der Staatskanzlei wurde mit Flatterband umwickelt. Die Kinder konnten nicht spielen gehen. Da sage ich, das alles durch eine Volksabstimmung. Die Schweiz hat 3 Volksabstimmungen in der Zeit gemacht und diese haben die Maßnahmen immer bestätigt. Am Ende stellt sich dann auch die Administration dem Volk und muss argumentieren. Und wenn das Volk das bestätigt, kann niemand hinterher behaupten, es sei ja eine Fremdbestimmung. Und von daher sage ich, meine feste Überzeugung, um heute Demokratie zu vitalisieren, brauchen wir das Standbein der Demokratie, das ist das Parlament, und das Spielbein der Demokratie, das sind Volksabstimmungen, Volksbegehren. Und da sind wir wieder bei einem Ost-West-Thema und das ärgert mich. Der Artikel 146 unseres Grundgesetzes ist eindeutig. Da steht drin, an dem Tag, an dem die Deutschen sich friedlich vereinen, wird durch eine Volksabstimmung aus dem Grundgesetz eine Verfassung. Bis heute hat das nicht stattgefunden. Das wiederholt noch einmal der Einigungsvertrag. Im Artikel 4 steht der Artikel 146 Grundgesetz ausdrücklich nochmal drin. Und im Artikel 5 des Einigungsvertrages heißt es, das ist innerhalb der ersten 2 Jahre anzugehen. Es ist bis heute nicht gemacht worden. Und aus diesen Beispielen wird deutlich, so sollten wir nicht miteinander umgehen. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben aus gutem Grund gesagt, dass irgendwann die Skepsis gegenüber dem Volk aufgegeben werden muss. Und die Skepsis von Adenauer war eine Skepsis gegen das Volk, das erkannte, das ihn auch alleine im Regen hat stehen lassen. Und deswegen ist seine Miene sehr grummelig. Aber die Väter und Mütter haben eine Zukunftsvision gehabt, dass dieses Volk anfängt, sich selber zu ermächtigen, nämlich Staatsvolk zu sein. Und wenn wir so leben wollen, dann müssen wir auch diesem Staatsvolk zutrauen, dass es mal abstimmt, ob Waffen geliefert werden sollen, ob Kindergartenplätze zur Verfügung gestellt werden, ob längeres gemeinsames Lernen nicht eine bessere Option wäre, statt das rückwärtsgewandte Bildungssystem. Das wären ja mal inhaltliche Themen, die wären weg von der jeweiligen Partei. Und deswegen reicht mir heute die Zuspitzung einfach nur auf die Parteiendemokratie, reicht mir nicht mehr aus.
Tja, gut, das lasse ich erstmal so stehen. Wir machen eine kurze Verschnaufpause mit Musik und dann sprechen wir mit Bodo Ramlow weiter.
Studio Märten.
Ja, heute Abend ist bei uns Bodo Ramelow, Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Und wir haben in der ersten 20 Minuten schon vieles darüber erfahren, was Sie bewegt politisch und alles, was mit Ihrer Arbeit auch zusammenhängt. Ja, und jetzt wollen wir weiter in dieser Runde auch noch mehr von Ihnen erfahren.
Genau, ich würde mal gerne mal auf die Zeit im Bundestag, die erste Zeit im Bundestag von bis 2009 mal eingehen. Mit der Zeit, jetzt ist es 20 Jahre später, wie haben Sie den Bundestag jetzt erlebt, als Sie jetzt neu wieder gewählt worden sind und als Vizepräsident auch des Deutschen Bundestages ja Petra Pau beerbt haben? Also meine Frage, wie hat sich der Bundestag verändert in diesen 20 Jahren?
Das Objekt ist natürlich immer noch das gleiche Objekt. Das sind immer noch dieselben Sitze und die Technik ist auch noch so stehen geblieben. Da gibt es einiges zu verändern, auch notwendigerweise digitale Abstimmungen und ähnliche Geschichten. Da arbeiten wir gerade im Präsidium dran. Aber interessant ist wirklich, für mich ist die Stadt laut und aggressiv. Das war sie vor 20 Jahren nach meinem Dafürhalten nicht. Du merkst, dass die Stadt auch selber überfordert wird. Sie ist europäisch natürlich zu einem Touristenmagnet geworden. Das heißt, du hast permanent eine Überfüllung, was offenkundig den Ureinwohnern auch langsam auf die Nerven geht. Aber du hast natürlich auch jetzt Schäden. Also 2 große Brücken sind in Berlin gerade total kaputt. Stichwort Carola-Brücke in Dresden. Ja. Und diese 2 kaputten Brücken führen zu einer völligen Überforderung des Verkehrs, der vorher schon überfordert war. Und dass dann durch den Abriss der Brücken auch noch S-Bahn-Verkehr eingeschränkt oder ganz unterbunden ist, macht es für Menschen in der Stadt noch irrer. Und da merke ich, da steigt Aggression. Im Plenarsaal genauso, durch die Stärke der AfD und die Tonalität. Da ist jetzt meine Position als Vizepräsident eine, dass ich versuche, mäßigend den Ton zu mäßigen. Das heißt, ich bemühe mich, sehr unparteiisch zu sein. Ich habe natürlich ein Parteibuch und es ist ja klar, für wen ich dort gewählt bin. Klar. Aber sobald ich auf dem Platz als Vizepräsident Platz nehme, muss ich das Gleiche, was ich bei der AfD rügen, auch bei den Linken rügen, wenn es das Gleiche ist.
Das ist aber eine Kunst, das durchzuhalten auch.
Dazu oder? Bin ich alt genug ja. und lebenserfahren genug. Das merke ich, das hilft mir gerade. Also die 10 Jahre Ministerpräsident und 6 Jahre habe ich den Bundesrat geleitet. Das hilft, Abstand zu nehmen, auch den Rollenunterschied zu leben, zu wissen, wenn ich auf meinem Abgeordnetensitz sitze, kann ich auch mal pöbeln. Und setze mich der Gefahr aus, einen Ordnungsruf vom Präsidierenden zu kriegen. Wenn ich da oben sitze, darf ich das keinesfalls. Also habe ich angefangen in den ersten Wochen sowas ein bisschen mit Ironie und ein bisschen Leichtigkeit wegzumoderieren. Gab so eine lustige Geschichte, die AfD wollte unbedingt ein großes Theater um die Regenbogenfahne auf dem Reichstag machen. Damit wollte sie eigentlich nochmal ganz deutlich machen, also sie will weder die Regenbogenfahne noch die Europafahne. Und bei der Europafahne habe ich dann schon geschluckt, was sie jetzt noch alles weghaben wollen, weil wir leben von europäischer Solidarität und wir sind ein starker Teil in Europa. Und Ostdeutschland lebt von sehr vielen Finanzmitteln, die wir aus Europa bekommen haben. Also in Ostdeutschland gibt es ganz viele Arbeitsmarktprojekte, ganz viele Dorfsanierungsprojekte, die alle mit europäischem Geld finanziert worden sind. Deswegen müssten wir eigentlich alle froh sein, dass wir ein starker Teil sind. Und auch mal, ich habe in Thüringen 100 Betriebe, die sind europäische Marktführer oder Weltmarktführer. Die sind alle in Europa unterwegs. Also wenn dann jemand die Europafahne weghaben will, so, das war die Debatte, da ging es um Europafahne und Regenbogenfahne. Und als alles fertig war, habe ich mir dann erlaubt, ganz neutral mit der Formulierung. Ich wollte neutral jetzt nochmal zum Schluss sagen, dass in Thüringen gerade die große Thomas-Münzer-Ausstellung ist, in Mühlhausen und in Bad Frankenhausen. Und ich würde allen empfehlen, doch mal die Mühlhäuser und die Frankenhäuser Ausstellung zu besuchen. Und es lohnt sich, sich mit Thomas Münzer zu beschäftigen. Und im Übrigen, wenn man schon dabei wäre, könnte man auch darauf achten, unter welcher Fahne Thomas Münzer von Mühlhausen nach Bad Frankenhausen mit seinen Bauern marschiert ist. Es war der Regenbogen. Vielen Dank, schönes Wochenende, die Sitzung ist beendet. Das hat zu viel Heiterkeit, zu viel Lustigkeit, zu viel Fröhlichkeit geführt. Und ein AfD-Kollege ist auch gekommen, hat gesagt, er folgt meinem Rat und er wird am Wochenende mit seinem Sohn nach Bad Frankenhausen fahren. Da habe ich gesagt, ja, wenn das auf diese Art miteinander geht, dann finde ich, dass man damit einigermaßen klarkommt.
Also ein Bildungsauftrag erfüllt.
Ja, und ein bisschen Spannung rausnehmen.
Mhm. Ja, ich denke auch im Laufe der Jahre, die Sie ja schon die politische Erfahrung über so lange Zeit haben, gibt es auch so ein Stück Erfahrung, die Sie gesammelt haben und dadurch dann noch besser im Umgang mit diesen besonderen Situationen oder schwierigen Situationen umzugehen.
Musste ich. Ich habe 5 Jahre ein Bundesland geführt mit einer Stimme Mehrheit und habe dann 5 Jahre ein Bundesland geführt ohne eine Mehrheit. Mir haben 4 Stimmen gefehlt. Es war der erste Ministerpräsident Deutschlands, der noch nie eine Minderheitsregierung komplett eine Legislatur geführt hat. Und das heißt miteinander kommunizieren, das heißt die Kunst des Miteinanderredens, das heißt das Machbare möglich machen und das Trennende beiseite zu legen. Und mit der Kraft sitze ich da jetzt auch als Vizepräsident, um zu sagen, ja, ich habe schon ganz andere Stürme erlebt und ich finde, man muss jetzt aufpassen, dass man in jeder Erregungskurve nicht noch eine Erregungskurve obendrauf gibt.
Ja, ich glaube auch, als Sie zum Ministerpräsidenten gewählt wurden als erster Linker in der Bundesrepublik, da haben viele erstmal aha gesagt oder so.
Oder ja, schlimmer.
Also oder andere auch, vielleicht auch.
Es gab auch einige, die Wetten auf meinen Kopf abgeschlossen haben, dass ich innerhalb von 3 Monaten Geschichte sei. Und die wunderten sich dann, dass ich am Ende der 5 Jahre sogar noch das Wahlergebnis deutlich verbessert habe. Und das Verrückte ist, bei der 2. Wahlperiode erleidet dann meine Partei eine krachende Niederlage von 31%, knallen wir auf 13% runter. Aber mein persönlicher Wert steigt nochmal an. Das heißt, an demselben Wahlsonntag, an dem meine Partei den Auftrag zum Regieren in Thüringen verliert, hat der Regierende in seinem Wahlkreis sogar die höchste Zustimmung aller Zeiten. Das heißt, persönlich hat man mir zugetraut, dass ich es gut mache. Durch die Spaltung meiner Partei allerdings in das Lager Sarah Wagenknecht, das war ja in Thüringen das erste Mal wirksam, und die Kandidatur von Katja Wolf, sind von den 31%, die wir vorher hatten, 15,8% ans BSW gegangen. Das heißt, das BSW, Katja hat mir immer gesagt, ich will der AfD die Stimmen wegnehmen. Da habe ich gesagt, das ist eine interessante Aussage, aber ich weiß nicht, wie du das schaffen willst. Aber gut, du gehst deinen Weg. Sie ist ihren Weg gegangen, sie hat der AfD keine einzige Stimme genommen, aber sie hat mir mein Regierungsamt genommen. Damit habe ich aber gelernt, in diesem Wahlkampf umzugehen. Also es ist nicht so, dass ich am Wahlsonntagabend dann völlig deprimiert da saß, sondern ich wusste, wir werden gegen diese Spaltung nicht ankommen, und ich gehe aus dieser scheinbaren Niederlage mit erhobenem Haupt raus. Und wir sind an dem Tag der Niederlage mit erhobenem Haupt auch in unsere Abschussveranstaltung gegangen. Und wir haben kurze Zeit später eine Renaissance erlebt, wenige Wochen später eine Renaissance erlebt, die dann in der Bundestagswahl zu einem Wahlergebnis geführt hat, bei dem wir eigentlich schon tot waren. Also als wir als Silberlocken, Gregor Gysi, Dietmar Bartsch und ich entschieden haben, wir steigen in den Wahlkampf ein, lag die Partei, die Linke, verfestigt bei 3%. Wenn wir noch eine Woche länger zugewartet hätten, wären wir nicht mal mehr in den Balkendiagrammen erschienen. Das heißt, uns hätte es nicht mehr gegeben. Und in allen Talkshows saß Sarah Wagenknecht. Mhm. Und auf einmal hat sie in Thüringen die Wahl dominiert. Also Höcke auf der einen Seite, Wagenknecht auf der anderen Seite. In der Gemengelage sind wir auf 13% runter, sind damit eine stabile Opposition, und gleichzeitig sind wir in den Bundestagswahlkampf gestartet, und jetzt sind wir eine sehr erstaunliche Kraft, weil zwischen den Silberlocken einerseits und der Modernität, die eine Heidi Reicheneck ausstrahlt, und die Fähigkeit, mit auch den modernen Kommunikationsmitteln extrem gut zu arbeiten, da ist Heidi ganz stark. Und mit der Mischung haben wir im Moment guten Erfolg.
Wie haben Sie die Wahl des Bundeskanzlers erlebt, und haben Sie da Parallelen zur bekannten Kemmerich-Wahl am 5.2.2020 wahrgenommen? Würden Sie da was im Vergleich ziehen?
Also um mich herum, als es losging, ich hatte ja einige Minuten bevor es öffentlich wurde, wusste ich ja, dass er nicht gewählt ist. Das heißt, ich sah auf meinem Display einen kurzen Hinweis, bei dem ich merkte, wie um mich herum alles hektisch wurde. Und der Einzige, der in eine tiefe Ruhe verfallen ist, weil ich gesagt habe, das kenne ich alles schon. Habe ich alles schon durch. Und ich wusste, wir waren nicht vorbereitet. Also das Präsidium war nicht vorbereitet. Ich habe dann Kontakt zu Julia Klöckner aufgenommen und habe mit ihr geredet. Ich habe mit meiner Fraktion geredet. Ich habe gesagt, Leute, übermorgen ist der Feiertag, an dem wir eine Gedenkstunde im Reichstag haben. Am Freitag ist unser Bundesparteitag. Wenn wir heute die Wahl nicht hinkriegen, morgen kriegen wir sie nicht hin. Am Feiertag dürfen wir sie nicht machen. Und am Freitag würden wir unseren Parteitag zerschießen. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Ich plädiere dafür, dass wir die Wahl alles tun, damit der zweite Wahlgang heute noch stattfindet. Weil die Verwaltung wollte es partout 24 Stunden später machen. Und dazu war es notwendig, eine Zweidrittelentscheidung zu treffen. Und das habe ich signalisiert an Julia Klöckner, dass das der richtige Weg sei. Und sie müsste dazu ganz schnell ein Gutachten auf den Tisch legen. Das war schnell beschrieben. Das bekam ich auch dreiviertel Stunde später, beziehungsweise alle Vizepräsidenten bekamen das. Und meine Fraktion hat dann entschieden, es ist nicht unser Kanzler, aber das Ansehen der Demokratie ist uns so wichtig, dass wir heute nicht zulassen, dass die AfD triumphiert. Weil die AfD hatte zu diesem Zeitpunkt ja schon gesagt, sie werden sofort in den nächsten Wahlgang gehen, wenn er Merz nicht mehr kandidiert. Das heißt, die AfD wollte, dass Merz zurückgezogen wird. Und wir haben gesagt, der Merz ist nicht unser Kanzler und auch ein anderer CDUler ist nicht unser Kanzler. Aber wir wollen dafür sorgen, dass heute noch der zweite Wahlgang stattfindet. Das ist eben der Unterschied dann zu dem, was in Thüringen passiert ist. In Thüringen hat Kemmerich dann Ja gesagt,
eine Falle,
hat sich vereidigen lassen. Dann hat die AfD gesagt, na, wir haben ihn ja nur dahin gelockt. Und dann hat der Kemmerich den zweiten Fehler gemacht. Er hat keine Minister berufen, hat keine Regierung gebildet und ist dann zurückgetreten. Damit war Thüringen regierungslos. Das war eine Staatskrise.
Keine Verfassungsrichter konnten gewählt werden?
Das sowieso nicht. Ah, okay. Also in dem Moment, aber es ist viel, viel banaler vorher. Wenn an dem Tag, an dem die Bundesratssitzung ist, kein Minister im Bundesrat anwesend ist und sich einträgt, ist das Land nicht mehr da. Und das war an dem Freitag dann. Weil er kann ja nicht überall gleichzeitig sein.
Ein paar Millionen Menschen, die nicht dann...
2,1 Millionen Bürger dieses Landes, die auf einmal keine Vertretung mehr im Bundesrat hatten. Durch eine Person, der einmal zu viel Ja gesagt hat, ohne nachzudenken. Und hinterher bestritten hat, dass das alles so gewesen ist. Schuld sind bei ihm immer alle anderen, bis heute. Er hat überhaupt nicht reflektiert, dass die AfD ihn dahin manipuliert hat. Er hat sich dahin manipulieren lassen. Hätte er mal zwischen dem Wahlergebnis und seiner Vereidigung, seinem Ja-Sagen, wenigstens eine Sitzungsunterbrechung gemacht, hätte er Zeit gehabt, mal sich wieder ein bisschen zu sortieren. Mit wem will er denn regieren? Er ist gerade mal mit einer Handvoll Stimmen mehr in den Landtag gekommen. Also die AfD war beim ersten Auszählen fast nicht mehr im Landtag drin, ist dann mit einer 0,001 hinter der 5 in den Landtag gekommen und sagt dann, ich bin Ministerpräsident. So, und das führte dazu, dass wir ja dann eine Staatskrise hatten. Und am Ende habe ich ja dann versucht, diese Staatskrise aufzulösen, indem ich meine Vorgängerin vorgeschlagen habe, Christine Lieberknecht, um in Neuwahlen zu kommen. Weil ich wollte unter allen Umständen nach diesem Desaster in eine Neuwahl. Und das Kuriose ist, dass mir jetzt angeklebt wird, dass ich die Neuwahlen verhindert hätte. Ich war der Einzige, der wirklich Neuwahlen wollte. Kemmerich hat sie angekündigt, aber nichts gemacht. Er hätte die Vertrauensfrage stellen können. Er hat sie nicht gestellt. Er hat gar nichts gemacht. Ist einfach zurückgetreten und ist dann an seinem Schreibtisch sitzen geblieben, bis wir endlich dann einen Weg gefunden hatten. Und das war dann die erneute Wahl von mir, die so zustande kam, dass eine Mehrheit im Parlament mich gewählt hat, weil die CDU sich einfach schlicht der Stimme enthalten hat.
Wie haben Sie sich gefühlt an diesem besagten 5.2. nach der Wahl, wo das bekannt gegeben worden ist?
Im ersten Moment war es so, dass ich gesagt habe, die Demokratie lebt vom Wechsel und wer die Mehrheit hat, hat die Mehrheit. Das war meine erste Haltung. Und dann gab es etwas, was mich empört hat, nämlich eine Stimme hinter mir sagte, um 17 Uhr ist Ihr Büro besenrein zu übergeben, wir kontrollieren das. In dem Moment habe ich mich umgedreht und habe den Saal verlassen, bin in mein Büro, habe mein Büro ausgeräumt, weil diesen Triumph wollte ich niemandem geben. Ich lasse mich nicht wie ein Hund vom Hof jagen. Deswegen habe ich eine Amtsübergabe an Mario Vogt gemacht, bei dem die Kameras dabei waren, bei dem ich ihm mein Büro übergeben habe, bei dem ich ihm meine Mitarbeitenden vorgestellt habe, bei dem ich ihm nochmal meine letzten Anmerkungen oder Einschätzungen gesagt habe, ihm aber zugesagt habe, dass ich ihn auch nicht nur gewählt habe, sondern dass ich aus demokratischen Gründen möchte, dass er Erfolg hat. Weil ich finde, wir müssen aufpassen, dass wir die Demokratie nicht beschädigen, an der Stelle, wenn es einen selber betrifft. Und deswegen kann ich sagen, ich bin mit erhobenem Haupt durch diesen Wahlkampf gegangen. Dann habe ich die Übergabe so organisiert, dass klar war, die AfD triumphiert nicht. Und aus dieser Form, wie die AfD dominiert, das hat sich dann gezeigt, als der Landtag konstituiert wurde. Das war der schlimmste Tag in Deutschland in einem Parlament, den jemals ein Mensch erlebt hat. Und wer das einmal erlebt hat, der weiß, diese Partei darf nicht mal in die Nähe von einer Schlüsselposition kommen, weil wenn sie die Schlüsselposition hat, wird sie das alles benutzen, um an das Denkende, an das Aussehende, an das Fühlende es auch spüren zu lassen, dass sie unerwünscht sind.
Ja, also ich denke, in der Politik müssen viele Leute über ihren eigenen Schatten springen, damit es überhaupt sinnvoll weitergeht, so wie in dem Fall, was Sie gerade beschrieben haben.
Meine Grundhaltung, dass ich immer sage, und das habe ich auch gelernt in dem langen aktiven Leben, das ich bislang habe führen dürfen, dass ich immer auch denke, der andere könnte auch recht haben. Also ich denke mich auch in Argumente von AfDlern rein. Und ich habe auch kein Problem zu sagen, wenn der was Richtiges sagt, sage ich nicht, weil es der Falsche gesagt hat, jetzt wäre es falsch. Ich kann aber sagen, wenn es völkisch wird, wenn es nationalistisch wird, ich kann sagen, wenn es anfängt, ausschließend zu werden, also wenn die Menschen nicht mehr gleich sind, wenn sie ungleich gemacht werden, da bin ich nicht willens, einfach schweigend drüber wegzugehen.
So die letzte Minute vielleicht von Ihnen. Ein Gedanke, Was würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern sagen, was Ihnen noch besonders am Herzen liegt, was mit Demokratie und Politik zusammenhängt?
Wir leben in einer Zeit, in der wir alle Möglichkeiten haben. Wir sollten diese Zeit nicht vergeuden mit Pessimismus und depressivem Gejaule, sondern Ärmel hochkrempeln, einmischen, sich einbringen. Wir haben Herausforderungen, die sind gravierend. Das Klima, die Temperaturen, bei mir in Thüringen sind die gesamten Fichten abgestorben, also Flachwurzlerfichte, das war der Brotbaum in Thüringen für die Waldbauern. Das alles ist sichtbar. Starkregen, die Polkappen, keine Ahnung, überall Permafrostboden, der auftaucht. Das sind alles Herausforderungen, in denen wir stehen. Von denen dürfen wir uns aber nicht kleinringen lassen, sondern wir müssen uns einmischen und einbringen. Und so habe ich mein Leben lang immer, was bringt zu Ehren, sich wehren. Einmischen, reinmischen, sich selbst ermächtigen und sich auch selbst stärken. Solidarität üben, miteinander unterwegs sein. Da ist mir wurscht, ob man das gewerkschaftlich begründet oder ob man es christlich begründet, ob man es religiös begründet. In allen Formen ist es so, wir sind ein gemeinsames Wesen. Wir sind ein Gemeinschaftswesen. Und dieses Gemeinschaftswesen heißt auch, achtsam miteinander umzugehen und zu denken, der andere könnte Recht haben. Oder der andere lebt ein Leben, das würde ich so nicht leben wollen, aber ich habe Respekt davor, wie er es lebt. Solange keiner dem anderen die Nase aus dem Gesicht macht, solange könnten wir alle gut unterwegs sein. Da ist egal, ob wir grün, blau, schwarz oder sonst wie sind, ob wir die Farben des Regenbogens lieben oder nicht. Aber der liebe Gott lässt den Regenbogen am Himmel erscheinen und über uns scheint dann am Ende alle die Sonne.
Tja, das war ein sehr gutes Schlusswort. Herr Ramelow, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch hier bei uns im Bürgerradiostudio Merten. Und wir müssen uns, wenn ich auf die Uhr schaue, verabschieden. Und Sie haben ja gleich noch in Bornheim eine bestimmt erfolgreiche Veranstaltung unter dem Namen Ortsgespräch mit Dominik Pinsdorf, der ja jetzt auch das Gespräch mit mir geführt hat. Ich wünsche Ihnen dazu viel Erfolg, dass Sie viele gute Zuhörer haben. Und Ihnen auch eine gute Zeit als Vizepräsident des Deutschen Bundestags.
Vielen, vielen Dank und ich sage liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer. Einen herzlichen Gruß aus Studio Merten.
Ja, vielen Dank.
Schöne Grüße auch von mir.
Ja, ich sage damit auch Tschüss. Und im Studio waren Otto Ganser
und Dominik Pinsdorf.
Ja, Tschüss.
Vielen Dank an diese Runde und nochmal der Hinweis, dieses Gespräch wurde bereits am 4. Juli aufgezeichnet. Wenn Sie mehr zu dieser Sendung erfahren möchten, dann schauen Sie doch einfach mal in unsere Homepage rein, studiomerten.de. Dort können Sie dann gerne alles in Ruhe noch einmal nachlesen oder auch in unserer Mediathek nachhören. Das war's mal wieder für heute. Das war das Vorgebirgsmagazin aus Ihrem Studio Merten. Das Studiogespräch führten Otto Ganser und Gastmoderator Dominik Pinsdorf. In der Technik wirkte Dietmar Ballner und ich habe Sie heute durch diese Sendung begleitet. Mein Name ist Claudia Merkle. In der nächsten Sendung, das ist aber erst am übernächsten Donnerstag, also in 2 Wochen, ja, dann ist die Alfterer Krimi-Autorin Anja Eichbaum mit ihrem 8. Norderney-Krimi bei uns im Studio Merten zu Gast. Ihnen wünschen wir jetzt noch einen angenehmen Abend mit dem Programm von Radio Bonn-Rhein-Sieg. Wir sagen Tschüss, bis in 14 Tagen. Danke fürs Zuhören und für Ihre Zeit.
Unsere Studiomärkten-Hotline 022 27 46 76.
E-Mail studio.merten@t-online.de.
Und im Internet studiomerten.de.